wenn wir uns hier auf Radio Korax in so einer mehrteiligen Sendereihe mit der Geschichte der Oktoberrevolution von 1917 auseinandersetzen, dann ist diese Auseinandersetzung auch ein Stück weit eine Aufarbeitung der Geschichte der Arbeiterbewegung des 19. und 20. Jahrhunderts. Und wenn man sich mit der Geschichte der Oktoberrevolution beschäftigt, dann wird man auf eine Strömung der Arbeiterbewegung stoßen, die sich in entschiedener Gegnerschaft zu den Bolschewiki in Russland befand, nämlich die Strömung des Anarchismus. Allerdings war das Verhältnis zwischen Anarchismus und Bolschewismus nicht immer ganz so eindeutig, wie das im Rückblick erscheint. Das ist zumindest eine These des Autors Philipp Kellermann, der kürzlich im Dietz Verlag ein Sammelband über den Anarchismus und die Oktoberrevolution rausgegeben hat. Philipp Kellermann setzt sich schon eine Weile mit der Geschichte des Anarchismus auseinander und ich habe ihn jetzt am Telefon, um mit ihm über die Reaktionen der internationalen anarchistischen Bewegung auf die Oktoberrevolution zu sprechen. Philipp, vielleicht können wir zu Beginn erstmal über den Ausgangspunkt sprechen, also die anarchistische Bewegung am Anfang des 20. Jahrhunderts. Ich glaube, dass das oft gar nicht so richtig bewusst ist, dass der Anarchismus damals ja eigentlich ein sehr großer Flügel innerhalb der Arbeiterbewegung gewesen ist. Vielleicht kannst du zu Beginn erstmal schildern, wie der Anarchismus damals innerhalb der Arbeiterbewegung aufgestellt war. Also inwiefern war er international organisiert? Wie hat er sich von anderen Teilen der internationalen Arbeiterbewegung unterschieden?
Ja, was den Anarchismus Anfang des 20. Jahrhunderts angeht, das ist schon mal eine gar nicht so leichte Frage, jetzt um das mal so aus dem Stegreif beantworten zu können. Grundsätzlich würde ich sagen, oder was ich denke, was wichtig ist mit Blick auf sowohl den Ersten Weltkrieg als auch die Russische Revolution insgesamt, ist erstmal festzuhalten, was nämlich oft nicht so ganz klar ist, dass der anarchistische Flügel beziehungsweise die anarchistische Bewegung international eben ja das Fragment innerhalb der Arbeiterbewegung war, was eindeutig sowohl am revolutionärsten orientiert war, als auch im Prinzip ja am klarsten die über das Bestehende hinausweisenden Ziele formuliert hat, sagen wir es mal so. Was die Größe angeht oder jetzt was Mitgliedschaft und internationale Organisation angeht, glaube ich, ist jetzt ein bisschen weitführend, das jetzt aufzudröseln. Im Prinzip, denke ich, muss man halt sagen, dass es jetzt nicht überall eine riesige Bewegung war. Also da muss man halt eben sehr unterscheiden. Also ich meine, in Deutschland ist es ein recht kleiner Pool an Leuten, während jetzt, sagen wir mal, in Ländern wie Spanien, Italien, teilweise dann auch in den USA eine sehr starke Fraktion innerhalb der Arbeiterbewegung beziehungsweise der sozialistischen Bewegung war. Und die Vernetzung insgesamt, würde ich sagen, war relativ stark, aber eher durch unterschiedliche Medien wie beispielsweise Zeitungen, Zeitschriften und persönliche Kontakte, also dadurch, dass Anarchistinnen und Anarchisten eben weltweit in vielerlei Hinsicht exilmäßig unterwegs waren, sprich dazu gezwungen waren, verschiedene Länder zu bereisen und dort Kontakte zu pflegen, wo sie dann jeweils Gruppen gründeten, Zeitschriften gründeten und so weiter. Also das beste Beispiel wäre da vielleicht der italienische Anarchismus, der in zu weiten Teilen im Prinzip in den USA und in Südamerika sehr wichtig wurde und war. Genau, also das muss man halt nochmal unterscheiden von der, sagen wir mal, uns bekannteren Organisationsform im Sinne von internationalen Kongressen und Ähnlichem. Obwohl es 1907 nochmal einen recht großen internationalen Kongress gab in Amsterdam von Anarchistinnen und Anarchisten, aber sonst das eher über diese Herumwanderschaft und Austausch von Medien quasi stattgefunden hat.
Du hast jetzt die Zeitschriften und verschiedenen Organe der anarchistischen Bewegung genannt. Das sind ja sicherlich dann auch Medien gewesen, wo weltpolitische Ereignisse dann besprochen und verarbeitet wurden. Ich hatte das in meiner Einleitung schon erwähnt, das Verhältnis von Anarchisten und Bolschewisten war nicht unbedingt von Anfang an ein gegnerisches. Wie wurde denn die Nachricht erst von der Februarrevolution und dann von der Oktoberrevolution innerhalb der anarchistischen Gruppen aufgenommen?
Ich glaube, man muss jetzt ein bisschen unterscheiden, weil eben es wäre jetzt nicht so sehr meine These, dass ich sage, es gab da am Anfang keine Gegnerschaft. Also weil der Bolschewismus ist ja älter als die Oktoberrevolution, älter als die Februarrevolution. Ja? Also die Abspaltung oder die Spaltung innerhalb der russischen Sozialdemokratie in Bolschewiki und Menschewiki datiert ja weiter vor. Eine große Schwierigkeit für mich beispielsweise ist, dass mir noch nicht recht klar ist, wie eigentlich genauer das Verhältnis sowohl der russischen, also im russischen Anarchismus zu den Bolschewiki vor dem Ersten Weltkrieg war, wie auch im internationalen Anarchismus. Weil es scheint mir, aber das ist jetzt sehr hypothetisch, dass man sich in erster Linie mit den eher, sagen wir mal, Menschewiki-orientierten Sozialisten auseinandergesetzt hat, unter der Führung eben von Plechanow, der ja selbst ein alter, ganz früh in seiner Jugend mal Anarchist war, lustigerweise, oder Axelroth. Und dass man sich da in der Kritik drauf konzentriert hat und jetzt den Flügel von Lenin gar nicht so doll im Fokus hatte. Aber dafür weiß ich dazu einfach zu wenig und habe zu wenig gefunden, auch aus sprachlichen Problemen. Also ich spreche jetzt kein Russisch oder so, das macht das sehr schwierig. Was allerdings dann die These angeht, die du ja angesprochen hast, also diese Frage der Gegnerschaft in Verbindung mit der Februarrevolution, muss man erstmal sehen, dass es, wenn man es jetzt auch international sich anguckt, erstmal schwierig ist zu sagen, wie wurde darauf reagiert, weil wir uns ja noch mitten im Ersten Weltkrieg befinden und da jetzt nicht in jedem Land unbedingt die Möglichkeit war, sich zu äußern im Sinne jetzt auch von Zeitschriften oder sowas. Ja, also was die Zensur angeht oder Ähnlichem. Das heißt, man müsste, um das wirklich genau rauszukriegen, sich Unmengen an, weiß ich nicht, was es dann geben kann, ne? Tagebuchnotizen, irgendwelche Korrespondenzen oder sowas angucken, was ich jetzt nicht gemacht habe und nicht kann einfach. Oder das wäre quasi ein Forschungsprojekt für sich. Das, was ich kenne an Nachrichten, und zwar betrifft das so insgesamt auch sowohl die russischen Anarchistinnen und Anarchisten im Exil, als auch jetzt, sagen wir mal, den internationalen Anarchismus insgesamt, ist, dass die Februarrevolution selbst erstmal, die ja auch in dem Sinne nichts mit dem Bolschewiki jetzt zu tun hatte, mit Freude aufgenommen wurde, und zwar in erster Linie, weil sie eben das Zeichen war oder die Hoffnung nochmal äußerte, dass dieser verfluchte Weltkrieg endlich beendet wird, ja. Also das ist sozusagen das Kernthema dabei. Und das ist vielleicht jetzt, und das ist dann die nächste Stufe, sich damit was in Gang setzen könnte, was teilweise Anarchistinnen und Anarchisten vor dem Ersten Weltkrieg oder währenddessen immer wieder gehofft haben, nämlich dass sich so eine Art revolutionäre Welle herausbildet. Und das, denke ich, sind so die zwei Kernpunkte. Mit der Frage der revolutionären Welle hängt dann wiederum zusammen, dass man die Februarrevolution erstmal, von der ja auch nicht viel klar war, außer dass der Zar irgendwie weg ist, dass man die entweder optimistischer sah, also sie wird weiterführend sein im Sinne im Hinblick auf eine sozialistische Gesellschaft, also entweder dies oder dass man das nicht so sehr geglaubt hat. Also ich glaube, das wären dann so die zwei Varianten. Klar war aber, denke ich, dass man eher gehofft hat oder darauf gesetzt hat, gerade im russischen Anarchismus selbst dann, dass sich diese revolutionäre Ereigniskette sozusagen radikalisiert.
Und dann kommt ja dazu, dass quasi diese Zeit zwischen Februar und Oktober, dass da ja sozusagen unter dieser Doppelregierung die Räte halt eine enorm wichtige Rolle spielen und ja auch in der Anfangszeit der Oktoberrevolution, wo ich mir vorstellen kann, dass da sozusagen unabhängig davon, ob jetzt die Bolschewiki die Macht ergriffen haben oder nicht, der Blick der Anarchisten von außen einfach auch erstmal sympathischer gewesen ist. Wenn wir von dieser Zeit um 1917 sprechen, dann finde ich das interessant festzustellen, dass die politischen Kategorien und die Grenzen der verschiedenen politischen Lager, dass die damals gar nicht so eindeutig gewesen sind, wie wir das heute vielleicht kennen, dass sich eigentlich alles in Bewegung befunden hat. Und das spiegelt sich, glaube ich, auch im Verhältnis von Anarchismus und Kommunismus wieder. Du schreibst in einem Text für die Rosa-Luxemburg-Stiftung, dass in dieser Zeit, also gerade im Anschluss an die Oktoberrevolution, dass da in mehreren Ländern an der Gründung von kommunistischen Parteien auch Anarchisten beteiligt gewesen sind. Wie kam es denn zu dieser Allianz?
Also ich glaube, also erstmal, dass man, wenn wir jetzt, um die These jetzt nochmal aufzugreifen, was sozusagen die nicht eindeutige Gegnerschaft zwischen Anarchismus und Bolschewismus angeht, da ist eben genau dieser Zeitraum zwischen Februar- und Oktoberrevolution erstmal von Bedeutung. Also weil im Prinzip ist es ja dann nicht so, und das hat damit zu tun, was du angesprochen hast, mit den Kategorien verflüssigen sich, weil was in diesem Zeitraum passiert, ist ja eben in erster Linie, dass, also wenn man es jetzt ein bisschen vereinfacht zuspitzt, dass sich die Bolschewiki immer anarchistischer gebärden in gewisser Weise. Ja, also die Vorstellung von sowas wie Räteherrschaft, der Frieden, gut, der Frieden jetzt an sich nicht, aber sozusagen der Zusammenhang zwischen Frieden und direkten Aufbruch in eine sozialistische Gesellschaft und all diese Sachen, die dann im Prinzip ja auch nicht die Bolschewiki vertreten haben, sondern unter Lenin eigentlich dann innerhalb der bolschewistischen Partei durchgesetzt wurden, haben in vielerlei Hinsicht vor allem Ähnlichkeiten mit dem anarchistischen Denken auch zuvor. Und also das Klassische ist ja sozusagen der Streit dann ja auch in der internationalen Sozialdemokratie. Und die Bolschewiki sind ja de facto damals noch russische Sozialdemokraten auch. Die Frage, ob man überhaupt sich mit sowas jetzt beschäftigen kann, wie eine sozialistische Revolution und nicht einfach nur, oder was heißt nur, jetzt mal nur in Anführungszeichen, die Idee sich auf die Fahne schreiben muss, dass erstmal historisch notwendig eine bürgerliche Revolution auf der Tagesordnung steht. Und mit diesen quasi Basics des marxistischen Denkens, wie es tradiert wurde, bricht ja Lenin. Ja, und das sorgt erstmal auch für eine gewisse Verwirrung, sowohl innerhalb der Demokratie wie auch innerhalb zum Beispiel jetzt des russischen Anarchismus, die dann selbst denken, was ist denn jetzt auf einmal mit denen quasi los und das Gefühl kriegen, dass die Bolschewiki eigentlich, was auch nicht so falsch ist, denke ich, in gewisser Weise von der historischen Entwicklung mitgerissen werden und sich darüber eigentlich selbst anarchistischen Positionen annähern. Ja. Und in diesem Zusammenhang sozusagen formiert sich die Idee, dass man zumindest auf jeden Fall ein Stück weit zusammen für diese Radikalisierung der revolutionären Ereignisse kämpfen kann. Ja, das ist sozusagen so die Grundlage für so eine Art von Bündnis. Und die Frage, die du jetzt ansprichst, oder das Problem, wie auch immer man es dann nennt, also die Gründung von kommunistischen Parteien auch durch Anarchistinnen und Anarchisten ist nochmal was anderes, hängt aber damit in gewisser Weise zusammen. Denn ich denke, man muss sehen, also das Erste ist, in dem Moment, in dem die Bolschewiki mit einer siegreichen Revolution assoziiert werden, ja, also im Nachgang des Oktobers quasi, passiert erstmal international was völlig Neues. Und zwar zum ersten Mal tritt eine sich marxistisch nennende Strömung auf, die tatsächlich revolutionär gehandelt hat. Ja, das ist jetzt auch wieder ein bisschen zugespitzt, aber ich denke, das kann man so sagen. Das war etwas, was aus anarchistischer Perspektive von vor dem Ersten Weltkrieg relativ undenkbar war. Weil Marxismus zu der Zeit eigentlich vor allem sowas wie ein bisschen protestierender Reformismus war, in ihren Augen. Ja, die haben irgendwie dafür das Wahlrecht gekämpft und all solche Sachen. Das war aber im Grunde aus anarchistischer Perspektive so ein bisschen Firlefanz und Kokolores und hatte mit einer wirklichen Revolution nichts zu tun. So. Das heißt, in dem Moment, wo es diese Assoziierung gab zwischen Bolschewismus und damit eine gewisse Form von Marxismus und Revolution, haben sozusagen dieser Flügel des Marxismus eine enorme Anziehungskraft erstmal entwickelt. Und das hat eben Kategorien gesprengt. Wenn man nämlich vorher gesagt hat, okay, revolutionär, das sind irgendwie ist der Anarchismus und reformistisch ist der Marxismus, also ist jetzt ein bisschen vereinfacht, aber so von der Grundausrichtung her kam jetzt auf einmal so eine Art Revolutionär-Marxismus, mit dem man erstmal irgendwie einordnen musste. Und in dem Zusammenhang war es jetzt erstmal für zumindest ein Teil von Leuten, die sich zuvor oder gerade dann in der Zeit direkt im Anschluss nach dem Ersten Weltkrieg sich in dem Zusammenhang als Anarchisten bezeichnet haben, dann anscheinend so, dass sie vor allem Anarchistinnen und Anarchisten wurden, weil sie das für revolutionär hielten. Ja? Und in dem Moment, wo jetzt sozusagen diese Möglichkeit, revolutionär zu handeln, auch mit anderen Strömungen besetzt oder von diesen besetzt werden wurde, ja, also sozusagen du konntest auch als Bolschewik revolutionär sein, da erstmal näher lag, dass man bei denen genauso mitmachen konnte. Das ist sozusagen das Erste. Und das Zweite daran anschließend ist halt, dass der Bolschewismus zusätzlich eine Attraktionskraft hatte, indem er erstens immer mehr zu so einer Art Hauptfeind der etablierten Mächte wurde. Ja, also es ist ganz interessant zu sehen, teilweise in so Zeitschriftenartikeln oder so, wer alles dann als Bolschewik beschimpft wurde. Also auch Anarchisten wurden dann als Bolschewiki beschimpft oder sowas. Das war dann quasi wie vor dem Ersten Weltkrieg das Schimpfwort Anarchist, war dann nach dem Ersten Weltkrieg das Schimpfwort Bolschewik, ja, für alles Revolutionäre, Umstürzlerische. Und die Bolschewiki eben auch quasi als siegreich galten. Und das hat natürlich in der Situation, oder was ist natürlich, aber das hat zumindest auf einen Großteil von Leuten, die jetzt das Gefühl hatten, da ist A, eben was Revolutionäres und zweitens was endlich mal siegreich war, ja, und diese Hoffnung verbunden dann, wie es ja auch am Anfang nach der Oktoberrevolution war, also dass man auf so Weltrevolution und Ähnliches gehofft hatte, dass das dann den Hintergrund bot, um sich dem Bolschewismus anzuschließen. Ja, und das mit den Parteigründungen wieder, also das sind jetzt ja auch nicht alle oder super viele, aber es ist schon ein Gutteil von anarchistischen Akteurinnen und Akteuren, die dann tatsächlich gesagt haben, okay, das hängt dann mit dem Aufbau auch der Kommunistischen Internationale dann zusammen. Und teilweise, wir schließen uns im Prinzip wirklich jetzt den Bolschewiki an und werden aber dann de facto Bolschewiki. So. Interessant ist wieder, dass man da auch unterscheiden muss zwischen, sagen wir mal, solchen Parteigründungen, die eher wie so spontan passieren, also eigentlich, wenn ich das richtig sehe, wie so eine Art revolutionäre Gruppenbildung sind, die jetzt erstmal in gar keinem näheren Verhältnis unbedingt zum tatsächlichen Bolschewismus oder zu Lenin oder sowas stehen, sondern einfach jetzt diese neuen Begriffe für sich nutzen, ja, und das unter dem Begriff Kommunismus oder Bolschewismus dann artikulieren. Und eben dann tatsächlich schon wieder Parteien, wie sie dann quasi die gängige Parteiform übernehmen, dann sagen wir mal 1920, 21 mit Hinblick auf die Aufnahmebedingungen der Kommintern, wo es dann tatsächlich darum geht, dass die kommunistischen Parteien sozusagen einer Weltzentrale in Moskau unterstellt werden mit all ihren Disziplinarmaßnahmen, Richtungsvorgaben und so weiter. Und in dem Moment wieder brechen ein Gutteil der sozusagen Anarchistinnen und Anarchisten, die sich für eine kurze Zeit dem Bolschewismus, wenn man so will, genähert hatte, in Sympathie oder wie auch immer, brechen dann auch wieder weg. Lustiger oder interessanterweise, sagen wir es mal so.
Jetzt hast du schon den Punkt angesprochen, in dem sich die sozusagen Entzweiung der vorläufigen Allianz quasi ankündigt. Diese Entzweiung oder diese Entfernung, die dann sozusagen nach den ersten 2-3 Jahren nach der bolschewistischen Machtergreifung einsetzt, die geht ja einher mit verschiedensten Debatten innerhalb der anarchistischen Strömung, wo ja auch deutlich wird, dass der Anarchismus kein einheitlicher Block ist. Wie sahen denn diese Debatten aus innerhalb der anarchistischen Strömung?
Ja, also ich glaube, man muss jetzt erstmal sich angucken, einerseits, was ist in Russland los und andererseits, was ist außerhalb los. Dann muss man schauen, was wussten die Leute jeweils. Ne? Also ich meine, eine der ganz schwierigen Sachen ist, und das, denke ich, wird dann auch viel unterschätzt oder und es macht es eben einfach sehr schwierig, ist, wo sind genau die Grundlagen der Informationen gewesen. Ne? Also ich meine, keine Ahnung, wenn man sich beispielsweise, wir hatten ja über 1917 gesprochen, da ist ja schon das Problem, welche Presseagenturen haben eigentlich Nachrichten aus Russland gefiltert und wiedergegeben oder so. Und da kann man sehen, jetzt als ein Beispiel, oder zumindest mein Eindruck, dass teilweise man umso mehr jetzt beispielsweise in Deutschland im Anarchismus dann für die Bolschewiki war, weil man das Gefühl hatte, dass die gängigen, sagen wir mal, bürgerlichen Zeitschriften alle extra schlecht über die Bolschewiki schreiben, ja, und denen irgendwelche Gräuel andichten oder sonst was und gerade deswegen erst recht für die Bolschewiki dann in gewisser Weise eingetreten sind, aus so einer Art von revolutionärer Ehre und weil man eben selbst das auch über Jahrzehnte kannte, wie eben diese Zeitschriften jetzt den Anarchismus eben verleumdet hatten. Dass sie bei den Bolschewiki dann öfter mal recht hatten, ist das quasi so eine tragische Erkenntnis im Nachhinein. Aber das macht die Sache einfach unfassbar schwierig. Und es ist ja auch nicht so, dass jetzt da pausenlos Leute hin und her latschen oder reisen konnten zu der Zeit. Wie gesagt, am Anfang nur mitten im Krieg und dann auch mit dem beginnenden Bürgerkrieg in Russland. Da konnte man ja nicht einfach so durch die Gegend fahren und mal sagen, ich gucke mir das jetzt mal kurz an. Also gerade wenn man sich anschaut, die Leute, die jetzt beispielsweise zu den ersten beiden Kommentarenkongressen gefahren sind oder nach Russland wollten, was sie da für absolut abenteuerliche Reisen mit weiß was ich für Verhaftungen da unterwegs auf sich genommen haben, um dann letztlich mal nach Russland zu kommen oder andersrum, um auch aus Russland wieder rauszukommen. Also gibt es auch die Probleme, wie jetzt zum Beispiel Anarchistinnen und Anarchisten in Russland selbst, die dann eben nicht mehr aus dem Land einfach so kamen, ja. Und alles dann wieder überlappt von dem einerseits dem Bürgerkrieg innerhalb von Russland, also quasi klassisch zwischen den linken Fraktionen oder dem die Revolution vorantreibenden oder erhalten wollenden und eben der sozusagen weißen Konterrevolution auf der einen Seite und eben noch dem internationalen Geschehen, wo selbst ja in verschiedensten Ländern von Italien, Deutschland mit der Novemberrevolution und so weiter, selbst Unruhen existieren, sodass das nicht jetzt so eine Art, ja, wir setzen uns jetzt mal hin und gucken, was passiert in Russland, wie in einer ganz normalen Situation einfach ist. Also das ist quasi alles mitten im Handgemenge und dadurch natürlich unter erschwerten Bedingungen. Grundsätzlich habe ich den Eindruck, dass es ziemlich direkt nach der Oktoberrevolution selbst schon beginnt, eine sehr starke Kritik an den Bolschewiki sich auszubilden. Und zwar sowohl in Russland selbst als auch international. Das aber, wie es in gewisser Weise auch, wenn man so will, vorhersehbar war, weil es sich sozusagen an so anarchistischen Kernkritikpunkten orientiert. Also in dem Moment, wo es erstmal deutlicher wurde, der Anspruch zumindest der Bolschewiki über die sozialistische Bewegung oder die Revolution selbst zu dominieren, ist es eigentlich quasi zumindest theoretisch konsequent gewesen, wenn Anarchistinnen und Anarchisten sofort gesagt haben, hier, das läuft dann falsch. So, weil das ist sozusagen die Kernkritik schon immer des Anarchismus gewesen an den anderen sozialistischen Bewegungen. So, der Knackpunkt ist allerdings, wenn ich das richtig sehe, dass es meiner Einschätzung nach so ist, dass es, wie gesagt, sich diese frühe Kritik herausbildet, diese aber sich nicht durchhält, weil es eben dann zur Entfesselung des Bürgerkriegs in Russland kommt. Und in dem Moment eigentlich die Kritik wieder abflaut. Und zwar eben aus dem Grund, da sind wir wieder bei sowas wie, das sind immer schwierige Begriffe, aber sowas wie revolutionäre Ehre oder Verantwortung oder so, dass da ein Großteil eben von Anarchistinnen und Anarchisten sowohl in Russland als auch im Ausland gesagt haben, jetzt fahren wir unsere Kritik, die wir eigentlich teilweise eben auch schon geäußert hatten, fahren wir zurück und richten unser Hauptaugenmerk eben quasi auf die Verteidigung der Revolution in erster Linie. So, das ist sozusagen, glaube ich, der Hintergrund oder die Verlaufsform des Anfangs von, sagen wir mal, Ende 1917 bis dann so Mitte 1918.
Also du hast jetzt erstmal sozusagen ein schwankendes Verhältnis beschrieben der Anarchisten zu dem Bolschewismus und zu dem, was sich ja in Russland dann etabliert als ja neue Gesellschaftsform. Und wenn ich das richtig sehe, dann dürften ja dann mehrere Reiseberichte ausschlaggebend dafür sein, dass dann tatsächlich sozusagen eine entschiedene Kritik an den Bolschewisten formuliert wird. Also das sind Reiseberichte von Emma Goldman zum Beispiel oder von Alexander Bergmann, solchen Leuten, aber auch dann gegen Ende seines Lebens von Kropotkin, der sozusagen Lenin dann angefangen hat zu kritisieren, oder sind ja mehrere Punkte ausschlaggebend, die zu dieser entschiedenen Kritik dann führen. Das ist zu sagen, okay, die Räte, die Macht der Räte wird eigentlich immer mehr ausgehöhlt. Es gibt auch sozusagen nach dem Bürgerkrieg drakonische Maßnahmen gegenüber den Bauern. Es gibt sozusagen eigentlich keine Möglichkeit der individuellen Entfaltung, die eine Voraussetzung für eine sozialistische Gesellschaft wäre für die Anarchisten. Solche Kritikpunkte sind das ja dann, die dann angebracht werden, auch schon sozusagen die Maßnahmen von der Tscheka, der Geheimpolizei und so weiter, wo ja dann die Anarchisten auch selber dann ein Opfer werden von so einer Art von Verfolgung. Und dann geht aber sozusagen diese Kritik, wenn ich das richtig sehe, dann auch über dazu eine analytische Kritik zu werden, also nicht nur eine reine Beschreibung dessen, was in Russland passiert. Es ist jemand wie Rudolf Rocker, der halt irgendwie sagt, ja, bürgerliche Herrschaft stützt sich auf zwei Monopole, einmal das Monopol des Eigentums und einmal das Monopol der politischen staatlichen Herrschaft. Und da sagt er, das gehört zwangsläufig zueinander und deswegen ist auch sozusagen ein Staatssozialismus sozusagen noch dem Bürgerlichen verhaftet und kann nicht mit einer emanzipatorischen Perspektive verbunden sein. Da würde mich interessieren, wie du sozusagen im Rückblick auch diese Art von anarchistischer Kritik an der Sowjetunion, wie du das bewerten würdest, ob das sozusagen einen Anknüpfungspunkt heute hat, ob das eine analytische Schärfe hat, wie du das einschätzt.
Also ich meine, natürlich finde ich das, muss ich ja, als Orthodoxer. Aber es kommt darauf an, ich meine, auf welche sozusagen theoretischen und analytischen Ebene wir uns jetzt bewegen, um das jetzt einzuschätzen, also welche Einzelheiten und über wen wir reden. Ne? Also ich meine, was weiß ich, irgendwie, was du ansprichst, jetzt Goldman oder Bergmann, ist analytisch nochmal so anders als Rocker beispielsweise. Ist auch noch was anderes als, keine Ahnung, sowas wie andere Kritiken, die es gab. Also sei es von Malatesta, sei es von Favri, sei es von also zwei italienische Anarchisten jetzt in dem Fall oder keine Ahnung, die aus dem spanischen Raum, Pestaña oder sowas in den USA. Also es gibt da einen sehr großen Pool auch an auch theoretisch-analytischer Kritik. Zumindest wenn wir jetzt die unmittelbar in der Zeit Geäußerte angucken, also sprich zwischen 1920, 21. Und da ist auch ein, darf man ja auch nicht übersehen, Goldman ist da noch relativ spät. Ja, also ich meine, Goldman schreibt ihre, wann sind das, so 22, 23, Bergmann auch. Da haben schon durchaus ein paar andere, also Rocker beispielsweise, ihre Sachen auch schon geschrieben. Ne? Also, und es gibt auch schon in von, das ist immer ganz witzig, weil ich betone es nur so, weil Emma Goldman gilt ja oft so als sozusagen die Sternstunde des Anarchismus. Und ich meine, dagegen ist jetzt auch erstmal jetzt nichts gegen Emma Goldman zu sagen, aber es ist nur, denke ich, interessant oder wichtig festzuhalten, dass andere Anarchistinnen und Anarchisten in den USA schon auch die Bolschewiki kritisiert haben, als sie dort noch sozusagen Werbetouren für die Bolschewiki gemacht haben. Also was sozusagen den Weitblick angeht, ist jetzt Emma Goldman auch nicht immer die absolut verlässlichste gewesen, um es jetzt mal so ein bisschen polemisch mal so nebenbei zu sagen. Aber nichtsdestotrotz, ich denke, dass die Kernpunkte der anarchistischen Bolschewismuskritik, also nehmen wir jetzt mal Rocker, halte ich nach wie vor für zutreffend. Oder ich finde sie für analytisch erstmal brauchbar. Ich zögere so ein bisschen in dem Sinne, weil sie teilweise eben auf einer gewissen Abstraktionsebene angesiedelt sind, wo man sich jetzt angucken müsste, was sie jetzt im Detail aussagen. Ja? Also jetzt ganz bestimmte Vorgehensweisen, um die zu untersuchen. Ich würde doch, ja, also eigentlich als Vorteil schon der anarchistischen Kritik hier zugute halten, was sogleich dann sozusagen mich jetzt hier zum Zögern bringt, dass sie sozusagen den allgemeinen Rahmen absteckt, in dem, also über die Staatskritik und so weiter, um eigentlich das Phänomen erstmal fassbar zu machen. Und interessant ist dabei aber auch, dass sie sich nicht in so einer Art, wie es ja oft dem Anarchismus vorgeworfen wird, abstrakte Staatskritik, irgendwie so, keine Ahnung, man ist einfach gegen jeden Staat und alles andere ist eh egal, sondern dass die Anarchistinnen und Anarchisten eigentlich sehr deutlich gemacht haben in ihrer Kritik, dass unter den Bolschewiki was anderes passiert als sozusagen die Errichtung einer, wenn man so will, normalen bürgerlichen Diktatur. Sondern die Anarchisten haben eigentlich deutlich gemacht, dass es was viel Schlimmeres ist. Und das auch begründet, warum. Ja? Und das folgt so ein bisschen eben dieser Linie, quasi, was dann Rudolf Rocker später dann ausgearbeitet hat im Hinblick, ob das jetzt so stichhaltig ist oder nicht, ist jetzt erstmal dahingestellt, aber was er so ideengeschichtlich entwickelt hat, im Zusammenhang mit so einer Art Anknüpfung des Bolschewismus oder des Staatssozialismus an die politische Form des Absolutismus sozusagen. Ne? Und in einzelnen Punkten, wenn man das sich so anschaut, also beispielsweise bei Arschinow oder bei Volin oder die, also russische Anarchisten jetzt in dem Zusammenhang, die sehr deutlich machen, dass eigentlich die Bolschewiki einen Apparat aufbauen und ausbauen, mit denen es ihnen gelingt, also der quasi allgemein den in Anführungszeichen normalen Form von Staatlichkeit erstmal folgt, mit all der Herrschaft, die dem inhärent ist und Unterdrückung und so weiter, dass dieser bolschewistische Staat das aber zugleich auch noch potenziert. Also indem er beispielsweise ganz andere Zugriffsmöglichkeiten etabliert in Bezug auf die Arbeiterschaft, ja, also in Bezug auf die Zerschlagung von autonomen Gewerkschaften und so weiter. Und das ist sozusagen auch die Grundlage für was, was, soweit ich sehen kann, eigentlich noch überhaupt nicht erforscht ist, was sehr schade ist, weil ich glaube, was es eigentlich sehr interessant ist, weil das sich verbindet mit einer sehr frühen Form von Totalitarismuskritik im Anarchismus, in dem schon Anfang der 20er Jahre eigentlich der Bolschewismus und in dem Fall dann der italienische Faschismus unter Mussolini als sozusagen ähnliche Gesellschaftsformationen gedeutet werden.
Vielleicht können wir einfach abschließend noch einen Blick in das Buch werfen, von dem ich am Anfang gesprochen hast. Du hast es rausgegeben im Dietz Verlag. Es ist ein Sammelband zum Anarchismus und Oktoberrevolution. Vielleicht kannst du da abschließend einfach noch sagen, sozusagen, was für Aspekte ihr da untersucht habt, was es für Beiträge sind, die du da zusammengestellt hast.
Ja, was sind das für Sachen? Also im Prinzip haben wir ein paar Beiträge. die sich mit Anarchistinnen und Anarchisten in Russland beschäftigen. Das ist sozusagen der eine Teil, also sprich, wie ich finde, ein sehr schöner Beitrag von einem russischen Kollegen, kann ich ja nicht sagen, weil ich selbst ja kein Wissenschaftler bin, aber er ist ein Wissenschaftler. Ein sehr schöner Beitrag, finde ich, über so die Positionierung von Anarchistinnen und Anarchisten so 1917, 1918, wo eigentlich nochmal ganz, denke ich, ganz gut deutlich gemacht wird, was die so für Ideen zumindest hatten und Alternativvorstellungen und sowas. Naja, dann gibt es was zur Machno-Bewegung. Dann einen so ein bisschen fernab über die Rolle der linken Sozialrevolutionäre, die so ein bisschen zwischen Anarchismus und Bolschewismus stehen. Und dann quasi die Situation in Russland, mit der internationalen verbindet dann einen Aufsatz über Viktor Serge, der so ein bisschen bekannter ist, vor allem für seine spätere Kritik an den Bolschewiki eben oder vor allem dann an Stalinismus. Wobei eben nicht so bekannt ist, dass er eigentlich in seiner Jugend selbst ein ziemlich hartgesottener, also Individualanarchist war. Und das wird da in einem Beitrag gezeigt, also so die Zerrissenheit und eben auch die heftigen Auseinandersetzungen um diese Person, Victor Serge, gerade auch im französischen Anarchismus, weil Victor Serge vor dem Krieg in Frankreich war. Und die restlichen Beiträge probieren dann eben so das, ja, also den Blick auf so die internationalen Zusammenhänge zu legen, also was weiß ich, was, wie haben in Deutschland Anarchisten reagiert, wie in der Schweiz, wie in Spanien, wie in Italien, so Sachen halt, dass da eigentlich im Prinzip über so einzelne, der Blick auf einzelne Länder so eine Art Gesamtbild erschließen soll, wobei jetzt leider eben auch viel fehlt. Also in Russland leider hat es nicht geklappt, nochmal einen Beitrag zum Beispiel zu Kronstadt nochmal zu kriegen, oder für Anarchisten und Anarchistinnen während des Bürgerkriegs. International, die USA ist nicht drin, China ist leider nicht drin, da hätte ich sehr gern was gehabt, oder Südamerika. Das sind alles Sachen, die sind da nicht dabei. Aber ich denke, und man sieht ja, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten hat es denn, 400 irgendwas. Also es war schon ein bisschen Arbeit und es ist relativ umfangreich. Und ich denke, wenn man sich mit der Thematik, also ein gewisses Interesse für die Thematik hat, gibt es auch für Leute, die sich da schon ein bisschen auskennen, relativ, zumindest ein paar neue Einblicke, weil es, denke ich, ein Thema, also gerade jetzt überhaupt der Anarchismus, ja jetzt sagen wir mal im deutschsprachigen Raum, nicht gerade was ist, was jetzt in den letzten Jahren öfter, aber generell eigentlich nicht sonderlich gepflegt wurde von der historischen Forschung. Und ich denke, da ist das zumindest auch mal ganz interessant, also auch für Leute, die danach vielleicht meinen oder wissen, warum sie Anarchisten sowieso blöd finden. Das kann ja auch sein.